der MediClean-Podcast. Das Thema heute: Bandscheibenvorfall.
Das sind Schmerzen direkt am Rücken, als auch in der Ferne, zum Beispiel im Bein. Aber es können auch Empfindungsstörungen auftreten.
Wenn der Rücken schmerzt. Hallo und herzlich willkommen beim MediClean-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Olaf Brinkmann. Ich hatte schon öfter mal mit dem Rücken zu kämpfen. Wie ist es bei Ihnen? Sie auch? Nicht selten lautet die Diagnose ja dann Bandscheibenvorfall. Jährlich erleiden ihn in Deutschland rund 180.000 Menschen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir gucken, was das genau ist, der Bandscheibenvorfall, was die Symptome sind und natürlich auch, wie Patientinnen und Patienten wieder fit werden können. Dafür habe ich drei Expertinnen am Mikrofon, die sich mit all dem gut auskennen. Es sind Dr. Jacqueline Rebmann, Dr. Peggy Wittenbecher und Antje Stöwase. Frau Dr. Rebmann arbeitet im MediClean Waldkrankenhaus Bad Düben im Bundesland Sachsen. Sie ist dort ärztliche Direktorin und Chefärztin der Orthopädie. Frau Dr. Wittenbecher ist an der MediClean Dünenwald Klinik im Ostseebad Trassenheide beschäftigt. Sie ist dort leitende Oberärztin der Fachklinik für Orthopädie und zum selben Haus gehört Frau Stöwase, die dort die Therapieleitung innehat. Ein herzliches Hallo an Sie drei. Hallo.
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 Frau Dr. Rebmann, lassen Sie uns bitte erstmal erklären, was eine Bandscheibe genau ist und wie sie aufgebaut ist.
Genau, also unsere Wirbelsäule besteht einmal aus den Wirbelkörpern, das ist der knöcherne Anteil, und der schützt unser Rückenmark und gibt uns Stabilität für unsere aufrechte Körperhaltung. Die Wirbelsäule ist beweglich und damit sie beweglich sein kann, befinden sich zwischen den Wirbelkörpern unsere Bandscheiben. Das muss man sich vorstellen wie eine Art Gelpolster, die aus einem Faserring besteht und in der Mitte eben ein Gelkern. Und dadurch besteht eine Elastizität und eine Art Stoßdämpfer.
Und das ist vermutlich dann auch die Aufgabe der Bandscheibe, ne?
Genau, das ist die Aufgabe, also Stöße abzufangen, aber auch einen gewissen Abstand zwischen den einzelnen Wirbelkörpern zu halten. Denn in unserem Alter kommt es dazu, dass die Bandscheiben flacher werden, dass der Flüssigkeitsgehalt nachlässt und die Elastizität nachlässt. Und das führt dann häufig zu Beschwerden, weil zwischen den Wirbelkörpern treten die Nervenwurzeln von unserem Rückenmark zur Seite aus und versorgen dann Arme, Beine, verschiedene Organe. Ja. Und wenn die Bandscheibe zu flach wird, dann wird auch dieser Kanal zu eng und es entsteht Druck auf die Nervenwurzeln.
Und ist das dann schon der Bandscheibenvorfall oder was passiert beim Bandscheibenvorfall?
Der Bandscheibenvorfall ist etwas anderes, und zwar wenn dieser Faserring, der die Bandscheibe umgibt, durch Druck oder indem die Faserqualität nachlässt oder durch Fehlbelastung einseitige einreißt, dann kann sozusagen der Kern der Bandscheibe durch diesen Riss austreten, auch Fasern mitnehmen, und dann verlässt sozusagen ein Teil der Bandscheibe seinen angestammten Platz zwischen den beiden Wirbelkörpern. Und das kann also in verschiedenen Richtungen passieren, in mittlerer Richtung nach hinten, dann eben eher in den Wirbelkanal oder seitlich, was für die Patienten viel eher spürbar wird, weil dann nämlich der kleine Raum, wo die Nervenwurzel austritt, durch diese Bandscheibe gequetscht wird und die eigentliche Krankheit ist der Schmerz, der dann auftritt, ne?
Genau. Stichwort Symptome. Wie merke ich, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe? Was sind denn die klassischen Symptome?
Genau. Also ein Krankheitswert hat der Bandscheibenvorfall wirklich dann, wenn er Beschwerden macht, wenn er Symptome macht. Das sind also Schmerzen, die dann auftreten. Die können sowohl direkt am Rücken spürbar sein, als auch in der Ferne, zum Beispiel im Bein, als ausstrahlender Schmerz. Genau. Und manchmal sogar hauptsächlich im Bein und weniger im Rücken. Das ist dann, wenn also Schmerzfasern an unserem Nervensystem sozusagen gereizt werden. Aber es können auch Empfindungsstörungen auftreten, also das Kribbeln oder Taubheitsgefühl, was der Patient beschreibt. Und es können auch Nervenfasern betroffen sein, die unsere Muskeln versorgen. Und dann können Lähmungen auftreten. Und diese drei Symptome, also Schmerz, Gefühlsstörung und Bewegungsstörung, können durch einen Bandscheibenvorfall auftreten.
Macht es da bei den Symptomen einen Unterschied, ob ich den Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule habe?
Absolut. Und dieser Unterschied zeigt uns auch, ob der Bandscheibenvorfall relevant ist oder nicht, also ob der von Bedeutung ist. Ich erlebe es also sehr oft, dass Patienten in die Sprechstunde kommen und wenn ich sie frage, weshalb sie zu mir kommen, dann kommt prompt, ich habe Bandscheibenvorfall. Und dann frage ich sie, woher sie denn das wissen? Na, aus dem MRT. Aber nicht jeder Bandscheibenvorfall, der sich im MRT abbildet, hat auch wirklich einen Krankheitswert. Also man muss immer schauen, passen die Beschwerden, die der Patient spürt, mit der Höhe des Bandscheibenvorfalls zusammen. Und an der Halswirbelsäule, das ist also sehr weit oben, da gehen Nervenwurzeln ab, die unsere Arme und unsere Hände versorgen. Also werde ich Beschwerden in diesem Bereich erwarten. Und je weiter es unten ist, in der Brustwirbelsäule sind Bandscheibenvorfälle ausgesprochen selten, weil die ist ziemlich starr. Beweglichkeit haben wir dann wieder in der Lendenwirbelsäule. Und da, je nachdem, in welcher Höhe das ist, können sich dann Beschwerden im Rücken, im Gesäß, im Oberschenkelbereich bis runter zum Fuß. Und dann wird auch nochmal unterschieden, ob Innen- oder Außenseite. Also alleine an der Untersuchung und an den Symptomen, wenn das der behandelnde Arzt sehr gründlich macht, kann er schon ziemlich genaue Rückschlüsse ziehen, in welcher Höhe, also welche Bandscheibe betroffen ist. Und nur dann, wenn der Bandscheibenvorfall im MRT auch mit diesen klinischen Beschwerden zusammenpasst, nur dann ist der Bandscheibenvorfall auch als Krankheit relevant.
So, und jetzt die Frage, wo kommt's her? Lassen Sie uns über die Ursachen sprechen. Warum kann es zu einem Bandscheibenvorfall kommen?
In der Orthopädie kommen die meisten Krankheiten und auch der Bandscheibenvorfall daher, dass ein Missverhältnis besteht zwischen Belastung und Belastbarkeit. Das kann sein, erstmal, was ich schon von der Genetik mitgebracht habe, wie gut ist mein Bindegewebe, dann, was ich selber tue, wie gut ist meine Muskulatur, die meine Wirbelsäule stützt. Und dann geht es also weiter, welche Belastungen habe ich in meinem Alltag? Sind es einseitige, unphysiologische Belastungen? Also arbeite ich zum Beispiel in einer Zwangshaltung, wo ich immer wiederkehrende Bewegung mache? Habe ich vielleicht schon eine Verkrümmung der Wirbelsäule, wo ich eine einseitige Belastung habe? Also da gibt's ganz verschiedene plötzliche Bewegungen mit einem ungünstigen Winkel und einer großen Kraft, ne? Spielt da eine Rolle.
Sprechen wir jetzt mal über das Thema Therapie. Frau Stövase, welche Möglichkeiten gibt es denn da bei der Therapie?
Therapiemöglichkeiten sind sehr verschieden. Das geht über Krankengymnastik als Einzelbehandlung im Bereich manueller Therapie oder aber über viele Gruppenmöglichkeiten, dass man einfach versucht, funktionell wieder die Wirbelsäule in die Bewegung zu bringen, in leichte Kräftigungsübungen zu bringen und das Muskelkorsett entsprechend wieder zu stabilisieren.
Frau Dr. Wittenbecher, wo liegen bei diesen Möglichkeiten denn die Grenzen?
Wir reden jetzt über die konservative Therapiemöglichkeit. Das heißt, ärztlich haben wir ausgeschlossen, dass es eine operative Intervention geben muss, weil der Bandscheibenvorfall Strukturen abklemmt, schädigt, die zu einem sensomotorischen Defizit gehören. Das sind die Sachen, wo man immer wieder engmaschig auch noch mal drauf gucken muss, dass man dann den Zeitpunkt nicht verpasst, zwischen konservativ und operativer Intervention zu entscheiden.
Und wann ist dieser Zeitpunkt gekommen? Wann sagen Sie als Ärztin, Frau Dr. Rebmann, jetzt müssen wir operieren?
Da unterscheidet man verschiedene Abstufungen. Eine absolute Notwendigkeit zum Operieren und auch wo man, also wir haben immer gesagt, da darf nicht der Mond drüber auf oder wieder untergehen. Also eine sofortige Operation brauche ich bei einem sogenannten Cauda-Syndrom. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Bandscheibenvorfall so ausgeprägt oder relevant ist, dass sie keine Kontrolle über Blase und Darm haben. Und der Ausfall von Blase oder Darm ist für den Patienten so gravierend in seiner Lebensqualität, dass man da keine Zeit verstreichen lassen sollte. Also da wird sofort operiert. Das ist ein Notfall in dem Sinne. Die nächste Abstufung, eine dringliche Operation, würde man dann machen, wenn eine Muskellähmung vorliegt. Also wenn der Betreffende zum Beispiel den Fuß nicht mehr anheben kann, weil die Muskelfunktion durch diesen Bandscheibenvorfall gestört ist. Da sollte man doch möglichst zeitnah operieren, um dem Nerven wieder Platz zu verschaffen. Bei Gefühlsstörungen oder Schmerzen hat man im Prinzip am längsten Zeit. Und da ist es immer so, dass man zunächst erstmal versuchen sollte, nicht operativ zu behandeln. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten von Spritzenbehandlung, Medikamente, Therapie. Das ist für die Wirbelsäule ohnehin das A und O, ob mit oder ohne OP. Denn man muss sich also bewusst sein, auch die Bandscheibenoperation stellt nicht den gesunden Zustand wieder her. Mhm. Es ist eine Reparatur und bedarf also auch da einer sehr langen und andauernden Behandlung, sowohl unter Anleitung als auch in Eigendisziplin.
Frau Dr. Wittenbecher, wie sieht es denn mit einer Reha nach einem Bandscheibenvorfall aus? Gibt es die immer? Klammer auf, ich hatte keine Reha. Also wann gibt es die Reha und wann macht sie Sinn?
Die Reha hängt eigentlich vom behandelnden Arzt ab und auch vom Patienten, wie gut er schon geschult ist. Also prinzipiell kann ich unabhängig von einer Diagnose ja immer eine Reha beantragen. Die eigentliche Anschlussrehabilitation, die ich vermute, die Sie jetzt erfragen, Herr Brinkmann, ist tatsächlich immer daran gebunden, dass man sagt, man hatte entweder einen stationären Aufenthalt in einer Klinik für ein paar Tage aufgrund eines Bandscheibenvorfalls. Und egal, ob ich dann operiert worden bin oder konservativ behandelt worden bin, kann ich aus diesem Prozess heraus mit den Sozialarbeitern und dem Arzt aus der Klinik einen Reha-Antrag stellen. Wenn ich das ohne stationären Aufenthalt mache und ein behandelnder Arzt mich langfristig behandelt mit Verordnung von Physiotherapie, mit Schmerzmitteln und es nicht besser wird, klar ist, dass es erstmal noch keine Operation sein muss, dann kann auch da ein Antrag gestellt werden als Reha-Antrag, das nennt sich dann Heilverfahren und dazu ist dann meistens der Facharzt für Orthopädie oder der Allgemeinmediziner zusammen mit dem betroffenen Patienten angehalten, so einen Antrag zu stellen und es macht auch Sinn.
Erfolgt die Reha ambulant oder stationär? Und was ist vielleicht der Vorteil bei der stationären Reha?
Das ist eine Entscheidung, die auch der Patient mittrifft. Also zum einen trifft es der Kostenträger, ja, der natürlich auch immer sagt, eine ambulante ist kostengünstiger als eine stationäre meistens. Eine ambulante Reha kann ich nur machen, wenn auch ein Anfahrtsweg von nicht mehr als 30 Kilometern gegeben ist. Und da muss man immer gut gucken, wenn das droht, ein chronifiziertes Schmerzsyndrom zu werden und jemand neben der Arbeit noch ein vollgepacktes Familienleben hat, wenn er dann da auch noch eine ambulante Reha reinpackt, dann wird das in der Regel mit dem Rückenschmerz nicht besser. Ne? Manchmal muss man dann doch auch sagen und kann es organisieren und sagt, es macht jetzt mal Sinn, sich aus all den belastenden Faktoren, die wir im Alltag mitbringen, rauszunehmen und zu sagen, ich wechsle mal die Räumlichkeit, die Örtlichkeit und mache eine stationäre Reha, wo es dann wirklich um das Symptom Rückenschmerz so komplex gehen kann und man andere Sachen vielleicht mal außen vor lassen kann.
Was genau wird in der Reha gemacht? Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, können Sie das nochmal ganz konkret sagen? Was passiert in der Reha nach einem Bandscheibenvorfall?
Na, das Prozedere ist, der Patient wird aufgenommen, wird ärztlich klinisch untersucht, dann wird ein Therapieprogramm zurechtgestellt, dass man tatsächlich individuell guckt, was hat derjenige? Hat der jetzt tatsächlich einen Bandscheibenvorfall, wo ich indikativ ein bisschen anders arbeiten muss, wo ich vielleicht ein bisschen ein System in der Basis mehr aufbauen muss. Bei uns umfasst das zum Beispiel die Geschichten Beckenbodengymnastik, funktionelle Wirbelsäulengymnastik und in der Steigerung dann über die Tage und Wochen hin Feldenkreis, Pilates. Das sind alles so Sachen, die man dann nach und nach, je nachdem, wie gut die Muskulatur aufgebaut ist und der Patient das auch schon umsetzen kann, kann man so ein Stufenprogramm erstellen. Und dann gibt's die Rückmeldung immer wieder auch nochmal zwischen dem gesamten Behandlungsteam, ärztlich, psychologisch, physiotherapeutisch, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ne, dass wir da auch nochmal abstimmen. Kann man die Intensität erhöhen? Ist die eine Anwendung schon zu hochfrequent? Müssen wir da einen Schritt zurückgehen, dass bestimmte Basismodule erstmal erreicht werden können, dass der Patient überhaupt das umsetzen kann? Ich denke, da kann Frau Stüwase sogar auch noch ein bisschen intensiver zu ausführen.
Sehr gerne.
Genau. Tatsächlich ist es ja so, dass wir aufgrund auch der Kostenträger gewisse Vorgaben haben. Das heißt, wir haben natürlich auch immer einen kleinen Spagat zu leisten zwischen dem, was wir anbieten können im Haus und zwischen dem, was der Kostenträger fordert. Und in dem Bereich sind wir dann auch sehr kreativ, was die Gruppentherapien betrifft, dass wir zum Beispiel so eine Gruppe mit Feldenkreisbewegung ins Leben gerufen haben, Das haben die Kollegen vorher in Einzeltherapien gemacht. Das kann man auch sehr gut in Gruppensettings machen, damit wir natürlich auch mehr Patienten damit erreichen können, ne? Um einfach eine Beweglichkeit zu schulen und auch neurologisch ein neues oder ein, was wir mal hatten, gutes Bewegen wieder erlernen und kennenlernen, ne?
Zu Hause, Frau Stövase, wie soll ich mich denn nach einem Bandscheibenvorfall verhalten? Wenn ich höre, in der Reha macht man beispielsweise Muskelaufbau, das hört ja vermutlich nicht auf. Soll ich das fortführen? Also wie verhalte ich mich nach einem Bandscheibenvorfall?
Tatsächlich kann man auch das nicht für jeden gleichsetzen. Ne? Einmal, okay, was habe ich als Möglichkeiten vor Ort? Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, selber selbstständig hinterher in der Nachsorge weiterzumachen, sei es als intensive Reha-Nachsorge, als Irena oder als trainingstherapeutische Nachsorge oder aber im Reha-Sport oder sogar auch mit per App. Auch diese Möglichkeit gibt es mittlerweile. Und dann muss natürlich der Patient schauen, okay, was konnte ich hier beschwerdelindernd oder beschwerdefrei durchführen. Also auch diese Übung zum Beispiel, wenn er Übung kennengelernt hat, sollte der Patient sich selbst notieren und mit nach Hause nehmen und dann natürlich auch die Möglichkeit schaffen, okay, wie kann ich zu Hause weitermachen? Weitermachen bedeutet nicht immer zwingend, ich muss jetzt in ein Fitnessstudio und da ganz viel Gewichte heben zum Beispiel, ne? Sondern was habe ich vor Ort, was kann ich weitermachen, auch dass es in der Familie umsetzbar ist. Ne? Vieles kann man auch von zu Hause machen. Und dementsprechend ist das immer unsere Empfehlung, ne? Also einmal als Nachsorge, natürlich kann man ein Nachsorgeprogramm starten und hinterher muss es ja dann aber auch weitergehen.
Was sind denn Dinge, die ich unbedingt beachten muss? Wie stehe ich auf? Wie gehe ich die Treppe runter? Was sind so die drei wichtigsten Tipps, die Sie Patienten mit einem Bandscheibenvorfall mit auf den Weg geben? Auch Getränkekisten heben und so weiter war bei mir ein großes Thema. Also was sind die drei wichtigsten Tipps, die Sie Patienten da mit auf den Weg geben möchten?
Es gibt eine schöne Geschichte aus der Atemtechnik, die für den Rücken gut ist. Und das würde ich den Patienten immer mitgeben, das lange Ausatmen. Ja, das lange Ausatmen für Frauen ein bisschen einfacher vielleicht sogar als für Männer, wenn sie schon mal Kinder geboren haben. Das Ausatmen und Atmen zum Kind. Also das heißt Ausatmen zum Bauch in unsere Körpermitte und da merken, wie eine Spannung ankommt. Oder wenn man aufsteht vom Sitzen, der erste Befehl, Pobacken anspannen und die Hände nicht benutzen, um aufzustehen. Auch das so beim Treppesteigen. Das sind ganz einfache, schöne Tricks, um die Körpermitte zu stabilisieren, zu aktivieren, bevor wir dann irgendwelche schweren Tätigkeiten tun. Das, was Sie schon gesagt haben, Kisten anheben, ne? Vorher ich und die Körpermitte aktivieren, denken und sprechen und lange ausatmen. Da machen wir muskulär schon was ganz doll richtig, um die tiefe Haltemuskulatur anzusteuern.
So, ich habe jetzt schon automatisch die Pobacken angespannt. Frau Stövase, welche Tipps würden Sie den Patientinnen und Patienten noch mitgeben?
Ja, wenn wir mal das Zähneputzen aufgreifen, dabei kann man zum Beispiel wunderbar einen Einbandstand trainieren und damit auch schon mal seine tiefe Muskulatur regulieren und anspannen. Generell gilt bei allen Übungen nicht in den Schmerz hinein und nicht immer viel hilft viel. Also dieser Spruch viel hilft viel, nein, das stimmt so nicht. Ne? Also auch die Signale und Achtsamkeit mit seinem Körper sein und die Signale auch wahrnehmen, aber trotzdem nicht totschonen. Also auch das, also die Wirbelsäule ist ja so gemacht, dass sie sich bewegen soll. Und nicht, dass sie ein starres Gebilde ist.
Und im besten Fall kommt es ja gar nicht so weit. Was sind die Tipps, Stichwort Vorbeugen, was kann ich tun, damit es gar nicht so weit kommt und mein Rücken fit bleibt?
Planken. Das ist mein eines Stichwort. Wenn ich noch keine Rückenbeschwerden habe, noch einen gesunden, guten Rücken habe, Planken. Also ist tatsächlich so für mich das große Zauberwort, wer das im Kindesalter auch als Erwachsener anfängt, von im Seitstütz und in sozusagen im Unterarmstütz. Frau Stövase guckt schon. Wir reden ja jetzt nicht von dem Bandscheibenvorfall und dem Rückenpatient, sondern von dem, der es nicht haben möchte. Und eine stabile Rückenmuskulatur und eine stabile vordere Bauchmuskulatur. Das ist nicht das Sixpack, was wir brauchen, sondern die tiefe Haltemuskulatur. Und das sind wirklich die Sachen, bevor es überhaupt zu einer Schädigung kommt, wer das schon ein bisschen ansteuern kann, moderat, Liegestütze, Planken, ein bisschen Klimmzüge. Der große Renner im Kinder- und Jugendalter, Bouldern, Klettern, ist was Wunderbares für den Rücken, wo sie stabilisieren, wo sie über die Diagonale viel propriozeptiv arbeiten. Das sind sehr schöne Sachen eigentlich, wo man spielerisch die Sachen gut trainieren kann, wenn man jetzt nicht gleich wieder mit dem Leistungssportgedanken kommt.
Frau Dr. Rebmann, Frau Dr. Wittenbecher, Frau Stövase, vielen, vielen Dank für Ihre Antworten. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke. Wir danken.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bitte empfehlen Sie unseren Podcast weiter, wenn Sie jemanden kennen, für den der Bandscheibenvorfall ein Thema ist. Oder aber, wenn jemand in Ihrem Umfeld Informationen über andere weit verbreitete Krankheiten sucht. In dieser Staffel haben wir zum Beispiel auch schon über den Herzinfarkt, den Bluthochdruck oder die Atemnot gesprochen. Das war heute die letzte Episode dieser Staffel. Wir legen jetzt erstmal eine kleine Pause ein und freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Staffel wieder dabei sind. Hören Sie in der Zwischenzeit gerne in frühere Staffeln rein. Da haben wir uns mit Long-Covid beschäftigt und auch geschaut, was die Pandemie für Kinder und Jugendliche bedeutet hat. Außerdem erfahren Sie bei uns, wie Sie eine gute Qualität in der Reha erkennen können. Und dann gibt's auch noch unseren Kinder-Podcast. Da hören Mädchen und Jungen, wie der Alltag in einer psychiatrischen Klinik ist und wie Ärzte und Therapeuten helfen können. Wenn Sie bei der neuen Staffel dabei sein wollen, abonnieren Sie unseren Podcast bitte. Dafür setzen Sie einfach den Haken und schon werden Sie informiert, wenn eine neue Folge da ist. Jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Ihr Olaf Brinkmann.